ARD. Das hat mich halt tierisch aufgeregt und es hat halt mich auch natürlich sehr wütend und auch sehr traurig gemacht, weil ich so dachte, ach krass, dann sind wir doch nicht alle so zum Beispiel feministisch, wie wir es vorgeben, weil anscheinend ist dein Feminismus nicht bezogen auf zum Beispiel schwarze Frauen oder schwarze Menschen.
Tabula rasa.
Tabula rasa.
Weg, weg, weg mit Tabus.
Tara Truderung ist 26 und Studentin an einer deutschen Hochschule, als sie rassistische Vorfälle erlebt und diese schließlich öffentlich macht. Zu diesem Zeitpunkt ahnt sie noch nicht, was noch alles folgen wird und dass sich ausgerechnet MitstudentInnen gegen sie stellen werden. Was das mit weißem Feminismus zu tun hat, das versuchen wir in dieser Folge zu klären. An welcher Hochschule Tara studiert hat und die Namen aller Beteiligten, die bleiben anonym und werden in dieser Folge nicht genannt. Darum hat Tara, deren Namen wir nicht abgeändert haben, ausdrücklich gebeten. Hi, ich bin Tiffany, eure Host, habe diese Folge recherchiert und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa, unserem Anti-Tabu-Podcast. In dieser Folge geht es, wie der Name euch schon verrät, um White Feminism, also weißen Feminismus. Taras Erfahrungen an ihrer Hochschule zeigen, wie dieser für eine schwarze Frau echte, spürbare Konsequenzen hat. Meine Co-Host für diese Folge ist Katharina. Sie hört das alles wie ihr heute zum ersten Mal. Hi, genau. Katharina.
Hallo, Tiffany.
Ganz kurz, wir hatten ja vorher so ganz kurz drüber gesprochen. Du hörst ja alles natürlich auch zum ersten Mal. Aber wie geht es dir damit, dass wir heute über dieses Thema sprechen?
Wie geht es mir? Mir geht es erstmal gut, aber ich habe davor ein bisschen Respekt. Das muss ich ehrlich sagen.
Warum?
Weil Feminismus für mich schon ein Riesenwort ist und White Feminism noch größer und ich ganz ehrlich bin, ich mich noch nie damit auseinandergesetzt habe.
Mhm. Ja, das werden wir heute tun.
Ja. Deswegen sind wir hier.
Korrekt. Wir schauen uns heute die Bewegung des weißen Feminismus an. Was das ist, wieso und für wen er problematisch ist. Und der Fokus, der liegt in dieser Folge dabei auf der Diskriminierungsform Rassismus. Von White Feminism sind aber auch andere marginalisierte Gruppen betroffen. Darauf gehen wir in dieser Folge später auch noch näher ein. Tara habt ihr eben schon gehört, sie teilt ihre Erfahrungen mit Rassismus und weißem Feminismus zu ihrer Zeit an ihrer Hochschule. Außerdem hört ihr in dieser Folge unsere Expertin Sibelle Schick. Sie ist Journalistin, Podcasterin, Speakerin und Autorin. Und sie hat unter anderem das Buch Weißen Feminismus canceln, warum unser Feminismus feministischer werden muss, geschrieben. Mit ihr spreche ich auch darüber, wie Feminismus wirklich alle mitdenken kann. Weil das geht. Und noch ein wichtiger Punkt, und da zitiere ich von Seite 10 aus Sibels Buch. Wenn ich von weißen FeministInnen spreche, dann meine ich alle Menschen, die einen weißen Feminismus vertreten, unabhängig davon, wie diese Menschen aussehen mögen. Mhm. Kurz gesagt, ich kann Veganerin sein und ich kann trotzdem den Metzger im Dorf unterstützen, wenn ich dort kaufe. Ja? Genauso gut kann ich als schwarze Frau die Agenda von White Feminism pushen. Bevor wir Tara und ihre Geschichte näher kennenlernen, gibt's noch ein bisschen Know-how, damit das alles flutscht und verständlich ist. Ne? Auch für dich, Katharina.
Ja.
Wir sind hier natürlich auf Augenhöhe. Das ist alles entspannt. Es gibt keine falschen Fragen, es gibt keine dummen Fragen. Im Endeffekt wollen wir alle nur lernen. Wie würdest du denn Feminismus definieren? So in deinen Worten. Was ist Feminismus für dich? Würdest du dich als Feministin bezeichnen?
Oh, darüber habe ich schon nachgedacht. Ich habe mir schon gedacht, dass ich das wahrscheinlich heute von dir gefragt werde. Was ist für mich Feminismus? Feminismus ist mal zuerst dafür einzustehen, für etwas einzustehen, für Rechte einzustehen, für Gleichberechtigung einzustehen, ist für mich Feminismus. Also ganz einfach gesagt, dass ich dahinter stehe oder es möchte, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden. Mhm. Das ist für mich feministisch schon, dieser Ansatz. Oder was heißt nicht nur Männer und Frauen, aber dass Frauen nicht benachteiligt werden.
Mhm.
Ja, ich glaube, so würde ich ganz einfach Feminismus beschreiben. Mhm. Aber ich weiß, dass es ganz viele unterschiedliche Richtungen gibt. Also das kriege ich natürlich auch so auf Instagram und TikTok und so weiter. Es ist ja auch immer wieder Thema.
Ja.
Aber da, jetzt bin ich schon in so einem Gewässer, wo ich unsicher werde.
Mhm.
Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also jetzt könnte ich dir schon nicht mehr so richtig sagen, was es für Unterschiede gibt und was noch alles da drin sein muss. Oder da bist du ja schon wieder Fachfrau. Also da bin ich ja schon wieder raus und da brauche ich jetzt dich als Fachfrau.
Aber hast du ja doch schon mal gut erklärt und ist ja auch erstmal gar nichts falsch daran. Ich habe eine Wörterbuchdefinition, die ich da zu Feminismus gefunden habe und die lautet: Richtung der Frauenbewegung, die von den Bedürfnissen der Frau ausgehend eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Norm, zum Beispiel der traditionellen Rollenverteilung und der patriarchalischen Kultur anstrebt. Was sind deine Gedanken zu der Definition? Matcht es deine?
Ja, ja. Also ich gerade auch gedacht, ja, das habe ich gemeint. Viel besser erklärt natürlich.
Nee, du hast auf jeden Fall besser erklärt. Ich glaube, das ist ein bisschen geschwurbelter.
Ja, aber schon natürlich. Es geht um Frauen. Mhm. Es geht um Rechte von Frauen und um Gleichstellung und dass wir quasi alle auf einem Nenner sind und nicht es Unterschiede gibt, wer du bist und woher du kommst und was du für ein Geschlecht hast. Ja.
Wenn wir uns das nochmal so kurz auf der Zunge zergehen lassen, was da heraussticht, ist, dass es heißt, von den Bedürfnissen der Frau ausgehend. Und genau da liegt nämlich das Problem namens weißer Feminismus. Expertin Sibel kann uns das gut erklären.
Unter dem weißen Feminismus verstehe ich Strömungen, also feministische Strömungen, die von einer einzigen Normfrau ausgehen, für die sie dann Lösungsansätze und Politik entwickeln, was jetzt nicht per se schlimm sein soll, beziehungsweise in erster Linie klingt das halt sinnvoll. Wenn man sich das aber genauer anguckt und auch über Sexismus hinaus die Diskriminierungsstrukturen in der Gesellschaft mit in Betracht zieht, dann merkt man, dass diese Ideen und Vorschläge, die zu der Befreiung oder Gleichstellung und Emanzipation dieser Normfrau führen sollen, gleichzeitig zur Diskriminierung anderer Gruppen führen. Das hat eine Ursache. Diese Normfrau ist nur von Sexismus betroffen. Das heißt, der weiße Feminismus betrachtet nur den Sexismus als Diskriminierungsform und alles andere, was darüber hinausgeht, wie Antisemitismus, Rassismus, Armut, Behinderung, chronische Krankheiten etc. pp., die werden dann ausgeblendet, als wären es keine Frauenthemen. Und wir sehen daran, dass diese Maßnahmen, die vorgeschlagen werden für die Befreiung der weißen, cisgeschlechtlichen und heterosexuellen Frau, die akademisiert ist, nicht aus einem armen Haushalt stammt, eben nicht chronisch krank ist, nicht behindert, sie ist nicht als Sexarbeiterin tätig, sie ist nicht migrantisch, sie ist nicht trans, sie wird dann gleichgestellt oder sie soll gleichgestellt werden mit dem weißen Mann, der quasi an der Spitze steht. So, weil über diese Frau nur noch dieser Mann steht, ja, es gibt nichts dazwischen. Aber unter ihr gibt es auch andere Ebenen, auf die dann getreten werden.
Und das ist genau dieser Punkt, ne, dieser Definition. Da wird von der Frau gesprochen.
Ja, von der Normfrau hat sie jetzt ja die ganze Zeit gesagt, ja.
Aber es gibt ja nicht die eine Frau.
Ja, klar. Okay, und kurz nochmal zum Verständnis, es gibt quasi diese Normfrau in diesem White Feminism und deren, ich sage jetzt mal, großer Gegenspieler ist der weiße Normmann und die Kritik richtet sich daran, dass man immer nur von diesen Normen ausgeht, aber halt, was sie auch gesagt hat, ist ja noch so viel mehr gibt, Armut, Behinderung, Rassismus, Antisemitismus, was halt überhaupt nicht mitgedacht wird. Also das ist quasi die Kritik daran.
Genau, das ist dann weißer Feminismus, weil der geht von dieser weißen, cisgeschlechtlichen Normfrau aus. Und es geht da um, wie du ja auch eben schon gesagt hast, ne, wir wollen gleich bezahlt werden und so. Das sind ja alles natürlich Faktoren, die uns alle interessieren. Aber bei White Feminism ist das halt im Fokus.
Ja.
Wir gehen rüber zu Tara. Ich bin sehr dankbar, dass sie mit mir nochmal über ihre Erfahrungen an ihrer Hochschule sprechen konnte. Ne, dass sie auch offen dafür war, das nochmal durchzukauen. Das war nämlich absolut keine einfache Zeit für sie. Tara kenne ich flüchtig vom Sehen her, wie man so schön sagt, aus ihrer Heimat und meiner Wahlheimatstadt. Ich habe sie schon länger nicht mehr persönlich gesehen jetzt, aber das ist, weil sie mittlerweile in Köln lebt. Sie ist Erzieherin, Bildungsreferentin, Sozialarbeiterin und Sozialwissenschaftlerin.
Wow.
Ja. Und um dorthin zu kommen, hat sie an einer Hochschule studiert und viele von euch kennen ja den Stress und Druck rund um das StudentInnenleben.
Ja.
Katharina.
Ja. Wir erinnern uns an dieser Stelle.
Das kann ja schon an sich oft belastend und anstrengend genug sein. Ne? Also man hat ja schon genug, womit man sich rumschlagen muss. Und will das ja auch einfach gut machen und gut überstehen.
Ja.
Und trotzdem steht Aktivismus bei Tara aber immer ganz oben. Sie ist Feministin, kämpft für Gleichberechtigung und auf ihrer Webseite schreibt sie zum Beispiel: Irgendwann wurde mir klar, dass ich nicht nur hinsehen will, wenn Menschen ausgegrenzt werden, sondern aktiv für Veränderung kämpfen möchte. Dass sich damals also gerade KommilitonInnen, die sich auch selbst als Feministinnen bezeichnen, gemeinsam gegen sie stellen, das hat Tara so nicht kommen sehen, sagt sie. On top ja auch noch, weil sie damals soziale Arbeit studiert. Themenschwerpunkte sind hier zum Beispiel Menschenrechte und Ethik in der Sozialarbeit, Feminismus, Diskriminierung und Gesprächsführung und Kommunikation. Auch Rassismus soll behandelt werden. In der Theorie, aber Tara hat andere Erfahrungen gemacht.
Die Inhalte vom Studium sind halt schon meistens nicht auf Rassismus bezogen. Also Leute, die Rassismus erleben, werden zum Beispiel meistens ausgeklammert. Das habe ich aber auch erst so ganz verstanden mit dem Black Lives Matter-Protesten tatsächlich, wo mir dann so aufgefallen ist im Nachhinein, was wir alles so gemacht haben, wo das Thema zum Beispiel Rassismus oder auch andere Diskriminierungsformen halt irgendwie ausgeblendet werden. Also es kam halt so fast gar nicht im Studium vor.
Es wurden fast ausschließlich Bücher von weißen Frauen gelesen, sagt Tara. Und das passt ihr verständlicherweise nicht, weil so entscheidende Personen und Ereignisse völlig ausgeblendet und übergangen werden. Ja. Und weil Tara lange glaubt, dort im Studium mit anderen Feministinnen zu sitzen, die eben auch die gleichen Ziele haben wie sie, ganz vorne die Gleichberechtigung aller, tauscht sie sich dann irgendwann mit ihren Kommilitoninnen über ihre Beobachtungen aus. Viele schließen sich ihre Ansichten an, aber sie stößt auch auf viel Abwehr bei anderen Studierenden und auch Lehrkräften. Und wenn sie da das Gespräch dann sucht, dann heißt es meistens:
Rassismus kann man nicht immer zum Thema machen und das hat nichts damit zu tun. Und ich habe dann auch angefangen, Leute zu konfrontieren mit ihren rassistischen Aussagen und das war natürlich Konfliktpotenzial.
Ja, und dieses Potenzial wurde dann auch quasi ausgeschöpft.
In dem Studium war es dann so, dass zum Beispiel ein Dozent war rassistisch in seinem Seminar und ich habe das dann versucht anzusprechen und habe dann daraufhin eine sehr krasse E-Mail von ihm bekommen. Ich habe aber vorher schon andere Studierende um Hilfe gebeten. Und es war genau eine Person dabei, die mir quasi geholfen hat und alle anderen haben gesagt, ich soll das doch bitte selbst zum Beispiel als Betroffene ansprechen und das ist doch alles gar nicht so schlimm. Und dass ich immer wieder versucht habe, das Thema so Rassismus mit einzubringen. Und mir wurde an sehr, sehr vielen Stellen rückgemeldet, dass es zu belastend wäre, dass das hier keinen Platz hätte, dass das nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Und so hat sich der Konflikt in meinem Studium hochgeschaukelt, dass ich halt immer wieder so gesagt bekommen habe, dass ich hier eigentlich gar nicht hingehöre.
Während die einen sagen, sie soll sich als Betroffene doch bitte alleine äußern, sagen andere, sie wäre als Betroffene nicht objektiv genug, hat Tara erzählt. Und andere wären dadurch, dass sie das Thema immer wieder anbringt, emotional zu belastet, hieß es dann oft. Und so kam es auch zu immer mehr Konflikten und das nicht nur mit DozentInnen, sondern auch immer häufiger mit anderen KommilitonInnen.
Es hat mich halt tierisch aufgeregt und es hat halt mich auch natürlich sehr wütend und auch sehr traurig gemacht, weil ich so dachte, ach krass, dann sind wir doch nicht alle so zum Beispiel feministisch, wie wir es vorgeben, weil anscheinend ist dein Feminismus nicht bezogen auf zum Beispiel schwarze Frauen oder schwarze Menschen.
Und weil Tara irgendwann nicht mehr weiter wusste, hat sie sich dazu entschieden, ihre Erfahrungen auf Social Media zu teilen.
Ich habe den Rassismus, der mir erfahren ist, öffentlich gemacht und das ist ja ein Schritt, den ich eigentlich nicht gerne tun würde. Das ist ja natürlich was, wo man sich selbst auch sehr, sehr, sehr angreifbar macht. Und im Endeffekt hatte ich halt lauter Nachrichten von Nazis in meinem Postfach, weil die Öffentlichmachung in rechte Netzwerke geführt hat. Also es wurde dann so geteilt von so rechten Accounts und ja, das hatte natürlich massive Auswirkungen auf meine Gesundheit und B natürlich auf meine Sicherheit.
Taras Social Media Account wurde in rechten Netzwerken geteilt mit Aufruf zur Hetze. Nachrichten wie "Pass auf, wenn du vor die Tür gehst" hat sie damals zuhauf bekommen. Deshalb ist sie eine Zeit lang auch nur in Begleitung raus. Und eben hat Tara etwas Entscheidendes gesagt. Dann sind wir wohl doch nicht alle zum Beispiel so feministisch, wie wir es vorgeben. Weil anscheinend ist dein Feminismus nicht bezogen auf schwarze Frauen. Und das ist eben genau das Problem, sagt Sibel.
Das ist tatsächlich auch ein Problem des weißen Feminismus, dass er innerhalb von einem bestimmten privilegierten Kreis bleiben muss. Ja, weil der weiße Feminismus eben Privilegien verteidigt und nicht wirklich Gleichberechtigung und nicht wirklich Emanzipation, nicht wirklich Gerechtigkeit. Und das spricht eben nicht sehr viele Menschen an, weil das an ihrer Lebensrealität vorbeigeht. Ja, was hat beispielsweise eine Fabrikarbeiterin davon, wenn sie genauso viel bezahlt wird wie ein Mann, der ebenso als Fabrikarbeiter tätig ist? Sie wird doch trotzdem immer noch sehr schlecht bezahlt und sie kann nirgends eben CEO werden oder ja, also niemals auf irgendeiner Chefetage landen. Es gibt sehr begrenzte Aufstiegschancen für sie. Das heißt, also diese Bestrebungen des weißen Feminismus, die weiße Frau, die eben nur von Sexismus betroffen ist, mit dem weißen Mann gleichzustellen, das ist einfach für viele noch nicht einmal eine Utopie. Das ist einfach, es wird jetzt harsch klingen, aber das ist wirklich realitätsferne Laberei für ganz viele Menschen. Diese Ideen haben gar keinen Bezug zu ihnen und Menschen sind eben mehrheitlich von täglichen Kämpfen betroffen. Und teilweise geht es wirklich ums Überleben, ja, um schlaflose Nächte, weil sie nicht wissen, wie sie die Miete bezahlen sollen. Das sind sehr reale Probleme, über die der weiße Feminismus nicht spricht.
Also für mich zum Verständnis, Tiffany. Mhm. Das heißt, White Feminism sind alle Probleme einer Frau? Also alles, was einer, was mir als Frau schlaflose Nächte bereitet?
Also
ich mich sorge? Also, oder ist das auch wieder falsch verstanden? Also mir ist schon klar, es ist nicht nur so alles, was auf Männer und gleich verdienen und Gleichstellung zu tun hat, sondern das sagt Sibel ja auch, es geht um mehr. Mhm. Na, es geht ja zum Beispiel jetzt das Thema Armut, was sie angesprochen hat, oder sie weiß nicht, es gibt keine Chance für sie aufzusteigen. Mhm. Kann ich das so allgemein fassen, dass ich sage, es ist alles, was mich als Frau, ja, was mir Kummer macht, oder ist das schon wieder zu groß?
Also erstmal bei weißem Feminismus geht es ja genau darum zum Beispiel schon mal nicht. Es geht da, was Sibel damit ausdrücken möchte, ist, dass eben genau diese Lebensrealitäten bei weißem Feminismus nicht mitgedacht werden.
Sie fehlen, genau.
Genau, ja. Dass sie einfach fehlen. Es geht eher davon aus, von dieser weißen, cisgeschlechtlichen Frau, die ganz gut gestellt ist, die auch einen guten Job hat, die versucht dann auf die gleiche Ebene zu kommen, wie eben der Normmann. Aber es gibt halt eben Frauen, die kommen aus anderen Schichten, die haben eine Behinderung, die haben andere Hürden, aber weißer Feminismus, ja, der denkt das nicht mit. Es geht erstmal darum, Frau, Mann, wir wollen Gleichberechtigung. Aber das kann nicht auf gleichem Wege funktionieren bei allen Frauen, weil wir alle unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Aber die werden halt ausgeblendet.
Ja.
Wir machen mal noch einen kurzen Studiendiskurs zum Thema Aufstiegschancen eben. Eine Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DECIM, aus dem Jahr 2022, die kommt zum Beispiel zu folgendem Ergebnis. Etwa 24% der Führungspositionen in Deutschland werden durch Frauen besetzt. Frauen mit Migrationshintergrund machen dabei nur 1,5% aus von rund 10,6 Millionen und kommen zudem überproportional aus der Europäischen Union oder anderen europäischen Ländern, heißt es weiter. Also diese 1,5%. Außerdem habe ich auf der Webseite des Deutschen Statistischen Bundesamtes eine Statistik zum Migrant Pay Gap gefunden. Also Gender Pay Gap kennt ihr vielleicht. Der zeigt den Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern auf. Der liegt in Deutschland bei 16% und der Migrant Pay Gap, der liegt bei 20%. Sprich, Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit verdienen durchschnittlich 20% weniger als Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Das Thema Feminismus wurde an sich ausführlich besprochen im Studium, sagt Tara, wo er herkommt, wer ihn vorangetrieben hat. Aber dabei haben man sich eben ausschließlich, wie wir eben schon gehört haben, auf die weiße Herkunftsgeschichte und weiße ProtagonistInnen konzentriert. Auch das hat Tara versucht mehrmals anzusprechen bei Lehrenden und anderen Studierenden. Auch hier ohne Erfolg, aber mit viel Konflikt. Und Tara ist dann irgendwann nur noch mit Bauchschmerzen zur Hochschule.
Ja, ging es richtig, richtig, richtig schlecht. Ich habe so gemerkt, okay, man will mich anscheinend nicht hier. Also nicht mit den Themen, die ich einbringe. Und das war dann letztendlich so, dass ich aus meinem Studiengang quasi rausgezogen worden bin. Also es hieß dann, ich soll von zu Hause weiter studieren. Man zieht mich jetzt zu meiner Sicherheit aus dem Studiengang raus. Und dann habe ich alles, was passiert ist, bei Instagram öffentlich gemacht. Aber immer anonym.
Und das hat eine richtige Welle geschlagen. Es haben sich Menschen aus allen Ecken Deutschlands bei Tara gemeldet, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich habe das damals auch alles mitverfolgt, auch wie schnell ihre Followerschaft dann auch angestiegen ist, ne, um Tausende. Und sie hat mir erzählt, dass dann an der Hochschule sogar eine Fakultätsratssitzung stattgefunden hat. Es gab einen Tag, der dem Thema Rassismus gewidmet wurde, mit Workshops und allem Pipapo. Und da dachte Tara, okay, das ist ja schon mal was.
Und dann so 2 Monate später habe ich rausgefunden, dass 2 Statements in der ganzen Fakultät rumgeschickt worden sind, wo Leute sich in die Opferposition gebracht haben und das einfach nicht der Fall war, weil genau die Leute waren, die einfach Rassismus die ganze Zeit reproduziert haben.
In den Statements stand laut Tara unter anderem, aggressive, antirassistische Aktivistin hat den Studiengang gekapert. Es hieß auch, dass man nicht dafür sei, im Studium über Rassismus und andere Diskriminierungsformen zu sprechen. Und da frage ich mich halt, wenn ich im Studium für soziale Arbeit, wo dann?
Wäre angebracht.
Oder?
Aber warum betitelt man sie als antirassistisch?
Aggressive, antirassistische Aktivistin hat den Studiengang gekapert.
Und die wurden dann also quasi dann innerhalb der Fakultät von Studierenden in Bezug auf Tara, weil sie jetzt quasi nicht mehr da ist? Oder was war jetzt der Aufhänger, dass sie es plötzlich rumgeschickt haben?
Gekapert im Sinne von, dass sie halt da Unruhe gestiftet hat, dadurch, dass sie über diese Geschehnisse sprechen wollte, dass sie Lösungen finden wollte.
Ich frage mich, warum die sich so wahnsinnig davon angegriffen fühlen.
Das ist eine gute Frage, Katharina.
Das wurde dann in der Fakultät rumgeschickt. Sehr viele Leute wussten davon. Mir hat man es nicht gesagt von Anfang an. Und das war halt so, finde ich, so ein Paradebeispiel davon, wie Täter-Opfer-Umkehr stattfindet. Also du sprichst Rassismus an, du kämpfst irgendwie dafür, dass man das ernst nimmt. Und im Endeffekt wirst du dann quasi, oder die Bewegung, die dann dahinter steht, quasi als die Täterin abgestempelt. Und das war in diesem Statement halt definitiv so. Und die Leute meinten halt, sie machen das jetzt anonym, weil sie Angst haben. Und ich dachte mir so, okay, ich hatte 2 Jahre lang wirkliche Angst. Ich bin jeden Tag mit Bauchweh in die Uni gegangen. I get it so, es ist ein sehr, sehr emotionales Thema. Aber es ist vor allem ein emotionales Thema für die Leute, die davon betroffen sind und die diesen Rassismus erleben.
Wir haben es ja schon ganz am Anfang gehört, nachdem Tara ihre Erfahrungen im Studium auf Instagram veröffentlicht hat, kam on top ja aus rechten Netzwerken super viel Hass auf sie zu. Sie hat mir erzählt, dass sie eine Zeit lang wirklich Angst hatte, allein vor die Tür zu gehen. Und sie super froh war, so ein starkes Netzwerk hinter sich zu haben, das ihr durch diese Zeit geholfen hat.
Und was ja noch dazu kommt, ist ja auch, dass die Leute, die dann sich danach so laut beschwert haben, halt nicht mit mir geredet haben. Also es fand ja keine Auseinandersetzung mehr statt. Ich habe es vorher auch schon immer wieder angeboten. Ich meinte immer wieder so, ey Leute, wir brauchen irgendwie Supervision und so. Ich habe Leute direkt angesprochen und es wurde immer wieder abgewehrt. Das heißt, dass alles, was stattgefunden hat, fand quasi dann irgendwie auch nicht konfliktlösen statt. Und es wurde auch nicht persönlich mit mir nochmal geredet. Es hat sich auch so niemand bei mir entschuldigt zum Beispiel.
Die Studierenden, die die Statements verfasst haben, haben dann aber laut Tara eine psychologische Betreuung erhalten. Sie selbst hatte dieses Privileg nicht und ihr wurde dann schließlich per Mail mitgeteilt, dass es zu ihrer Sicherheit besser sei, allein zu Hause ihr Studium zu beenden. Noch ein Schlag in die Magengrube für Tara, wie sie sagt, und absolut nicht nachvollziehbar und unfair. Und im Gespräch meinte sie außerdem, dass sie das Gefühl hatte, dass man ihr einfach auch nicht zuhören wollte und der einfache Weg gewählt wurde. Katharina, ich habe die Hochschule angeschrieben.
Ja.
Und nach einer Stellungnahme gefragt. Daraufhin habe ich folgende Mail von der Pressesprecherin und Leitung des Hochschulreferats Kommunikation und Marketing bekommen. Sehr geehrte Tiffany Meiser, vielen Dank für Ihre Mail und die Anfrage nach einem möglichen Statement der Hochschule. Das ist gar nicht so einfach, weil unterschiedliche Beteiligte und Betroffene die benannten Vorkommnisse unterschiedlich und kontrovers einschätzen. Auch rückblickend. Es liegt uns daran, dass alle Studierenden unter für sie angemessenen Bedingungen studieren können. Dass dies damals nicht gelungen ist, hat zu vielen Fragen und Auseinandersetzungen über den betroffenen Studiengang hinaus geführt und auch zu großem Bedauern. Als Hochschule treten wir für Diversität, Perspektivenvielfalt und Chancengerechtigkeit ein. Wir verstehen uns als Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, die sich permanent weiterentwickelt, auch in Fragen der Hochschulkultur und bezogen auf unsere organisationalen Strukturen. Im Herbst 2023 hat der Senat eine Antidiskriminierungsordnung verabschiedet. 2024 wurde eine unabhängige Antidiskriminierungsstelle geschaffen. Kriterien, Verfahrenswege und Maßnahmen sind nun klar beschrieben und verbindlich. Frau Truderung hatte an der Erarbeitung der Antidiskriminierungsordnung mitgewirkt und wertvolle Impulse eingebracht.
Okay, aber das ist mehr so eine Erklärung, was seitdem geschehen ist und dass es jetzt quasi heute ja nicht mehr so passieren würde, liest man ja so ein bisschen am Ende heraus. Mhm. Aber mir fehlt total die Erklärung darin, warum Tara jetzt, ich sag mal, nach Hause geschickt wurde. Mhm. Und alle anderen nicht. Also darauf sind sie jetzt leider gar nicht eingegangen.
Ja, das hatte ich tatsächlich auch so gefragt, also wie es dazu kommen konnte, dass sie eben alleine zu Hause studieren musste. Aber das ist das, was ich da dann zurückbekommen habe.
Also leider eine Antwort mit fehlenden Antworten an dieser Stelle.
Ja, schon so ein bisschen. Aber wir respektieren das natürlich und hoffen natürlich auch vor allem, dass sich da in Zukunft was ändert, ne?
Ja.
Ich hätte mir damals schon gewünscht, dass, wenn ich Sachen angesprochen habe, es nicht so runtergeredet worden ist. Und dann ist man zu emotional. Man macht Sachen zu Probleme, die angeblich gar keine Probleme sind. Oder was auch ganz, ganz häufig kommt, ist dieses Argument der Spaltung. Man würde dann spalten. Man würde die Feministin untereinander spalten. Und das habe ich halt auch schon so oft erlebt in meinem Freundeskreis. Und da würde ich mir halt einfach wünschen, dass die Anerkennung da ist, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die einfach viel krassere strukturelle Hürden haben als andere und auch mehr Gewalt erfahren als andere und auch diese Selbstreflexion, also dass Leute nicht so krass in Abwehr gehen.
Menschen, die einfach viel krassere strukturellere Hürden haben als andere, hat Tara gesagt. Dazu gehören schwarze Frauen und Women of Color, indigene Frauen und Frauen aus postkolonialen Gesellschaften, ArbeiterInnenklasse und finanziell benachteiligte Frauen, Transfrauen und nicht-binäre Menschen, queere Frauen, Frauen mit Behinderung, SexarbeiterInnen, um ein paar zu nennen. Diese Menschen, die werden bei weißem Feminismus nicht mitgedacht. Themen, die sie betreffen, schaffen es erst gar nicht in diese Räume. Es gibt aber einen Feminismus, der versucht, wirklich alle mitzudenken. Und diese Bewegung heißt intersektionaler Feminismus. Kannst du dir irgendwas darunter vorstellen, Katharina? Hast du schon mal intersektional gehört?
Also intersektionaler Feminismus ist mir noch nie begegnet, ganz ehrlich. Nein, aber natürlich durch deine schöne Einleitung, jetzt habe ich ja schon verstanden, um was es geht. Ja, also es geht nicht nur um die Normfrau, haben wir eher am Anfang mal gesagt. Die Normfrau, die schon auf bildlich gesprochen ziemlich weit oben vielleicht auf einem steht, auf dem Berg, aber sagt, hey, Männer stehen immer noch über mir, wie kann das sein? Ich möchte gleich, möchte auf die gleiche Ebene, aber schon einen ganz anderen Startpunkt hat als zum Beispiel all die Frauen, die du jetzt zum Beispiel genannt hast, die ja schon viel mehr Hürden nehmen mussten, um überhaupt auf dieser Ebene, wo sie jetzt schon steht, zu landen.
Das hast du sehr schön gesagt, wo sie jetzt schon steht. Nee, absolut. Von Intersektionalität oder auch Mehrfachdiskriminierung wird gesprochen, wenn Menschen eben von mehreren Diskriminierungsformen gleichzeitig betroffen sind. Wie zum Beispiel Rassismus, Klassismus, Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit oder Sexismus. Und intersektionaler Feminismus, der erkennt, dass eben nicht alle Frauen die gleichen Erfahrungen machen. Er analysiert, wie verschiedene Machtverhältnisse, zum Beispiel das Patriarchat, Rassismus oder Kapitalismus, zusammenwirken, was wiederum hilft, dann komplexe gesellschaftliche Probleme besser zu verstehen und zu bekämpfen. Und zwar gemeinsam, für und mit allen.
Ich glaube, wenn wir Personenkult und Gewöhnungen und irgendwie persönliche Gefühle irgendwie beiseite schieben können, dann werden wir alle tatsächlich von einem intersektionalen Feminismus. Auch die weiße Normfrau profitiert am Ende viel mehr vom intersektionalen Feminismus als von dem weißen. Weil am Ende stellt der weiße Feminismus ja gar keine Bedrohung für den Status quo dar. Der weiße Feminismus nimmt den Status quo so an, wie der ist und möchte ihn nur für sich optimieren, damit sie besser von diesen ausbeuterischen Strukturen profitieren kann. Wenn es aber gar keine Ausbeutung gibt, ja, wenn es gar keine Ungleichheiten gibt, dann ist sie doch freier, oder nicht?
Ich finde, das hat sie sehr schön gesagt und auf den Punkt gebracht. Wenn es ja gar keine Ungleichheiten gibt, dann ist ja auch die weiße Normfrau freier.
Ja. Ja, sie macht, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, sie macht in meinem Kopf da ein Fenster auf, durch das ich noch nie durchgeschaut habe. Also weil ich mich einfach noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, bin ich ganz ehrlich. Also ich ertappe mich auch in dieser Folge sehr oder teilweise auch, wo ich denke, oh ja, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ja, Armut, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass es ein Teil von Feminismus sein kann. Und
aber man hört es ja auch nicht wirklich. Intersektionaler Feminismus, wie viel hört man? Hört immer Feminismus, ne? Wir kämpfen für Gleichberechtigung. Das hört sich ja auch alles erstmal gut an. Das kann man ja auch so unterschreiben.
Aber es wird ja immer nur von Frauen geredet. Aber von wem reden wir wirklich? Was du jetzt mit deiner schon tausendmal konkreter, über wen reden wir und für wen ist Feminismus da? Ja. Als immer nur zu sagen, ja, für Frauen. Aber nicht alle starten am gleichen Punkt. Ja.
Ja. Ich habe jetzt noch ein Beispiel einer sehr bekannten Feministin. Mhm. Vielleicht ist sie euch und dir ein Begriff, Katharina. Es geht um Alice Schwarzer.
Ja.
Sagt ihr was?
Ja.
In welchem Zusammenhang hast du schon mal von ihr gehört?
Oh, Alice Schwarzer ist für mich tatsächlich so the old woman of Feminism.
Ja.
Ich weiß aber auch, dass sie so mit Steuerhinterziehung und so irgendwie, hatte sie doch auch so irgendwie ganz schlechte PR irgendwie. Und für mich ist das so, schon jemand, der sich für Frauenrechte immer eingesetzt hat oder auch vielleicht immer noch einsetzt. Ich weiß gar nicht, sie ist mir jetzt nicht ein aktueller Begriff, aber ja, ich kenne sie als Feminismusgesicht, aber auch als eins, das in, ich sag mal so, zum Ende ihrer Karriere vielleicht, kann man das so betiteln, in der Kritik stand.
Mhm. Ja, wir schauen sie uns mal ein bisschen genauer an, die Alice Schwarzer. Sie war vor allem in den 70er Jahren, schon ein bisschen was her, eine der prägendsten Stimmen des Feminismus in Deutschland. Sie war laut, mutig, sie hat die Konfrontation nicht gescheut und öffentlich Tabus rund um das Thema angesprochen. Und das halt vor allem zu einer Zeit, in der viele feministische Themen zu den größten Teilen ignoriert oder auch bewusst unterdrückt wurden. Ne? 1971, da hat Alice Schwarzer zum Beispiel mit der Stern die Aktion Wir haben abgetrieben ins Leben gerufen. Da haben sich damals 374 Frauen, darunter auch viele Prominente, öffentlich dazu bekannt, illegal abgetrieben zu haben. Und das hat damals bundesweit eine riesige Debatte ausgelöst und hatte auch maßgeblichen Einfluss auf spätere Reformen. Sie war also auf jeden Fall eine Pionierin. Das kann man schon so sagen, das kann man ihr auch nicht absprechen, ne?
Ja.
Spreche ich ihr auch gar nicht ab. Aber schon länger, wie du ja auch schon gesagt hast, werden alles schwarzer und weißer Feminismus sehr gerne in einem Satz verwendet, weil einige ihrer Aussagen eher als problematisch gelten. Ich habe ein paar Beispiele. Zum Beispiel hat sie gesagt, wer für Prostitution ist, ist auch für Kopftuch. 2016 sagte sie zur Silvesternacht in Köln, es ist kein Zufall, dass die Täter überwiegend aus dem arabischen Raum kamen. Und in ihrer feministischen Zeitschrift Emma, da schreibt sie 2023 zum Beispiel, Männer, die sich in Frauenkleider werfen, sind keine Frauen. Schwarzer bezeichnet auch allgemein die verschiedenen Geschlechtsidentitäten als, ich zitiere, sekretärische Absurditäten einer Minderheit. Absurditäten, muss man sich kurz auf der Zunge zergehen lassen. Sie warnt davor, dass Jugendliche durch den Transaktivismus beeinflusst werden könnten, ihre Geschlechteridentität zu hinterfragen und betont dabei, dass es sich bei Transsexualität um einen tiefen seelischen Konflikt handelt, der nicht durch gesellschaftlichen Druck entstehen sollte. Da sagt sie zum Beispiel auch sehr gerne, trans zu sein ist Mode und die größte Provokation. Das macht es für Jugendliche so attraktiv und ja, bei all diesen Aussagen, best of, kann man sich schon gut vorstellen, dass Alice Schwarzer von intersektionalem Feminismus eher nichts hält. Und das fand ich auch ganz gut beschrieben. Sibel schreibt in ihrem Buch, weißer Feminismus denkt oft, dass es ausreicht, an der Oberfläche zu kratzen und für Frauenrechte zu kämpfen, ohne die tiefer liegenden Strukturen zu hinterfragen, die überhaupt erst Diskriminierung ermöglichen. Er vergisst zu oft, dass Feminismus nicht nur eine Frage der Geschlechtergerechtigkeit, sondern auch der antirassistischen Arbeit sein muss. Jetzt habe ich aber noch ein, wie ich finde, positives Beispiel dafür, wie intersektionaler Feminismus, also Feminismus für alle, aussehen kann. Ich habe noch eine Tara Louise Witwer. Kennst du die?
Ja, was Tara sagt.
Ja, genau.
Auf Instagram folge ich und finde ich ein sehr schönes Profil, weil es mich selbst immer wieder so ein bisschen darauf aufmerksam macht. Ja, dass man Sachen auch aus anderen Blickwinkeln sehen kann. Also ich merke manchmal selbst als Frau, okay, das sehe ich total irgendwie, da habe ich einen Tunnelblick.
Mhm. Ja, ich liebe ihren Account auch total. Dort hat sie fast 650.000 FollowerInnen zusammen und postet da eben rund ums Thema Feminismus und Misogynie.
Wisst ihr, was ich wirklich erstaunlich finde? Wirklich jeden Tag kriege ich dieselben Kommentare von verschiedenen Männern unter meinen Videos. Männer leiden im Stillen. Aber wenn Männer noch im Stillen leiden, warum höre ich jeden Tag was darüber?
Lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal vorbeizuschauen. Ist nicht nur oft lustig, sondern wirklich auch, wie du gesagt hast, sehr informativ und man lernt super viel, ne?
Ja, aber sie trifft schon immer sehr oft so richtig den Nagel auf den Kopf und ich sitze sehr oft da und denke so, go girl, weil ich sie da einfach sehr supporte, aber auch gleichzeitig immer denke, oh mein Gott. Was sage ich eigentlich, warum das, also warum hat mir das doch nie vorher jemand erklärt, so. Ja, sehr cool.
Ja, nee, auf jeden Fall. Tara Louise ist nicht nur auf Social Media aktiv, sie ist auch Autorin, hat zum Beispiel das Buch Nemesis Töchter 3000 Jahre zwischen Female Rage und Zusammenhalt geschrieben. Sie ist Kolumnistin, schreibt zum Beispiel regelmäßig für den Spiegel und außerdem ist sie auch eine gern gesehene Talkshow, Podcast und Panel-Gästin. Tara Louise nimmt wirklich bewusst die Rolle der unbequemen Feministin ein, wie sie selbst schon gesagt hat. Sie will nicht gefallen, sondern herausfordern. Ich mag ihre zugespitzte Art wirklich sehr. Ich finde, sie hat total Talent dafür, ihre Haltung klar verständlich, aber auch mit Humor rüberzubringen. Also sie spricht auch alle an, also nicht nur Frauen, sondern auch Männer. In einem Femtastics-Interview letztes Jahr hat Tara zum Beispiel gesagt, ich reagiere auf Videos von Menschen, die frauenfeindlich sind, sexistisch internalisierte Misogynie ausleben und zelebrieren. Und das sind nicht nur Männer, das sind auch Frauen. Und das sind nicht nur offensive Dinge wie die Frau muss in der Küche sein, sondern auch verschwurbelte Aussagen wie die Energie deines Partners bleibt für 7 Jahre in deinem Körper. Sie pauschalisiert also nicht und sagt, Männer sind das Unheil dieser Erde und alle sind gleich und gehören ausgelöscht. Also der Männerhasser-Stempel, den ihr viele aufdrücken wollen, der passt also nicht. Sie ist allen kritisch gegenüber, die ausbeuterische und diskriminierende Strukturen stützen. Zurück zu Tara Troderungs Geschichte. Es war eine harte Zeit für sie, um es wirklich milde auszudrücken. Weil wer fängt schon an zu studieren, soziale Arbeit und rechnet nur im geringsten mit solch einem Outcome und dann alleine zu Hause studieren zu müssen, das ist schon, das stelle ich mir einfach wirklich schrecklich vor. Im Vorfeld hat Tara mir erzählt, wie dankbar sie war und auch ist, in dieser Zeit so eine krasse Community hinter sich zu haben, ne? Freundinnen, Familie, aber auch eben ihre Online-Community, die ihr viel Mut gemacht hat und ihr den Rücken gestärkt haben. Und statt sich unterkriegen zu lassen, hat Tara diese Phase genutzt, um etwas Eigenes zu schaffen.
Ich habe 2 Bücher rausgebracht, die sind halt auch im Rahmen meines Studiums, habe ich die geschrieben. Das eine war tatsächlich eine Hausarbeit von mir. Ja, da ging es halt irgendwie in so Konflikttheorien und ich finde halt, ich kann keine Konflikte lösen, wenn ich hinten dran nicht die Machtstrukturen sehe. Und daraus ist so mein erstes Buch in Anführungszeichen erschienen, weil ich einfach so sauer war, dass es einfach überhaupt nicht anerkannt wird. Und mein 2. Buch ist erschienen, weil, also ich habe halt über dann den Widerstand an der Hochschule geschrieben. Also ich finde, für mich ist so Schreiben so eine sehr widerständige Praxis. Und ich merke immer wieder, wenn ich einfach die Dinge runterschreibe, die mich vor allem auch emotional sehr belasten, dann ist es sowas wie so eine Befreiung irgendwie für mich.
In den Shownotes findet ihr genauere Infos zu Taras Büchern. Sie hat von Anfang an viel positive Rückmeldungen für ihre Werke bekommen, auch weiterhin, sagt sie. Von ihren ehemaligen KommilitonInnen, die damals das Statement an der Hochschule verfasst und rumgeschickt haben, habe sie seitdem nichts mehr gehört. Warte sie aber auch gar nicht darauf. Ihr Terminkalender sei voll, sagt sie. Mittlerweile ist Tara eine gefragte Speakerin, veranstaltet Workshops für Studierende mit Rassismuserfahrungen. Sie hält Keynotes und Lesungen, spricht viel über Feminismus, Intersektionalität und gibt wirklich wertvollen Input, wie wir alle zu wirklicher Gleichberechtigung beitragen können. Sie ist auf Social Media auch weiterhin aktiv und am Wachsen. Also Tara macht ihr Ding, ist Aktivistin von Herzen mit starkem Willen und Vorbild für ganz, ganz viele. Kritische Stimmen sind aber trotzdem immer wieder zu hören, gerade bei solchen emotionsgeladenen Situationen und Themen. Und ich bin quasi mal kurz in genau diese kritische Rolle geschlüpft.
5 unangenehme Fragen.
Tara, kann es sein, dass du zu sensibel auf diese ganze Situation reagiert und das alles ein bisschen zu persönlich genommen hast?
Nein. ich denke, dass wir unbedingt lernen müssen, mit Emotionen umzugehen und nicht so, dass wir Emotionen abschalten, sondern dass wir die zulassen. Ich glaube, wir sind sehr gut darin, als Gesellschaft so zu sagen, dass Emotionen nichts Gutes sind. Deswegen finde ich nicht, dass ich zu sensibel reagiert habe, weil ich bin halt sensibel. Das ist mein gutes Recht.
Recht hat sie, oder?
Absolut. Ich dachte gerade auch, ja, das ist eigentlich so ein richtiges Vorurteil, ne? Zu sagen, ach, die ist jetzt gerade emotional oder du bist gerade emotional, komm erstmal runter. Nein, du bist emotional, weil es dich hart betrifft in dem Moment oder trifft eher so. Und sie sagt ja super von sich selbst, ich bin sensibel und ich darf sensibel sein und ich darf so reagieren. Sie hat absolutes Recht. Bin ich bei ihr, ja.
Ja, ich auch. Manch einer würde sagen, dass du die Situation vielleicht auch einfach nur dazu genutzt hast, Tara, um mehr Aufmerksamkeit auf Social Media zu bekommen. Dein Following ist ja schon ganz schön angestiegen.
Ich bin sehr überfordert mit der Anzahl an FollowerInnen, die ich habe tatsächlich. Ich bin jeden Tag davor, mein Instagram irgendwie ganz zu deaktivieren. Aber natürlich wollte ich, dass das Thema Aufmerksamkeit gewinnt, definitiv. Aber nicht dazu, dass es einfach so, okay, ich bin jetzt hier irgendwie so famegeil und hätte jetzt gerne Aufmerksamkeit. Sondern das war schon eine Aktion für die Sache.
Einige, die das jetzt alles gehört haben, denken vielleicht, das klingt schon sehr nach einem persönlichen Drama und nicht nach einem strukturellen Problem.
Nein, das stimmt definitiv nicht, weil es sehr, sehr viele Leute in diesem Land gibt, die Rassismus erfahren. Und wenn man dem mal zuhört, wird man das halt auch merken. Und ich meine, wir haben in Deutschland eher sehr viele Stimmen, mittlerweile Literatur, Studien. Also wenn man sich der Thematik öffnet, will man sehen, dass es da tausende Erfahrungsberichte gibt. Tausende Menschen, die schon vorher diese Strukturen kritisiert haben. Und ich denke, das sollte gehört werden. Also ich bin nicht die Einzige, die das erlebt hat. Und wir wissen ganz genau, auch wissenschaftlich belegt, dass das ein strukturelles Problem ist.
Tara, andere haben auch mal Probleme im Studium, ne? Anderen geht's auch schlecht, andere haben auch Konflikte untereinander. Du hättest es ja auch einfach runterschlucken können. Wieso bist du da etwas Besonderes?
Ich bin da nichts Besonderes. Ich denke mir halt nur, sehr viele Leute haben Probleme in ihrem Studium, ob die von Rassismus betroffen sind oder nicht. Aber ich denke, wenn wir uns da zusammentun würden und die Probleme ansprechen würden, offen und ehrlich und was dafür tun würden, dass sich Dinge ändern, wäre das eine Win-Win-Situation für alle Leute. Also das hat nicht nur was damit zu tun, dass Leute von Rassismus betroffen sind, sondern generell kann man, denke ich, sagen, dass es da Luft nach oben gibt, was Strukturen angeht in Studium und Schule und so weiter. Also ich glaube, wir müssten generell dieses ganze Bildungssystem revolutionieren.
Was mich so ein bisschen wirklich stutzig macht, immer wieder, wenn ich mir das vorstelle, wie das für Tara war, dass da die eigenen Kommilitonen gegen einen gehen, frage ich mich immer, weil ich habe selbst schon in Hörsälen gesessen und studiert, wo waren alle anderen? Also wie, ich kann mir jetzt teilweise nicht, also was heißt nicht vorstellen, ich bin wirklich entsetzt darüber, dass so viele anscheinend auch gar nichts dazu gesagt haben aus ihrem Studiengang, Also das war, da muss es doch Leute gegeben haben, die das alles mitbekommen haben und dann wahrscheinlich auch dachten so, ich halte mich da raus. Ja. Aber es muss ja schon irgendwie die Mehrheit oder ein großer Anteil gewesen sein. Also das ist wirklich die ganze Zeit etwas, wo ich so sage, wo wart ihr Leute?
Ja, im Gespräch hatte Tara gesagt, dass es halt ein paar Leute auch gab, die so auf ihrer Seite waren, aber halt im Vergleich, wie du halt sagst, die andere Seite war die Mehrheit und da hieß es ja dann auch oft, das gehört nicht hierhin und da jetzt drüber zu reden, das macht es größer, es wird halt viel ausgewichen und das ist was, was ich auf jeden Fall jetzt in Bezug auf Rassismus auch kenne, weil das immer allen anderen unangenehm ist, darüber zu reden und dann oft niemand darüber nachdenkt, wie unangenehm es ist, es zu erleben.
Ja,
und dann in so einem Ausmaß, aber es ist halt wirklich sehr oft so und deswegen hat Tara ja auch gesagt, sie hatte einfach das Gefühl, man wollte ihr nicht zuhören. Tara, findest du es nicht kontraproduktiv, wenn du andere FeministInnen öffentlich kritisierst, wo ihr doch aber eigentlich für die gleiche Sache kämpft?
Nee, weil wir nicht für die gleiche Sache kämpfen. Und es ist ja so ein Standardsatz, den man dann so zu hören bekommt, ah, du spaltest. Ich denke, Rassismus spaltet. Und es gibt ja auch super viele Situationen, wo unter anderem weiße FeministInnen sehr krasse, zum Beispiel Rassismen öffentlich sagen, schreiben, tun. Und das könnte ja dann genauso kritisiert werden. Also ich glaube nicht, dass das was mit Spaltung zu tun hat, sondern das sollte vielleicht eher zur Reflexion der eigenen Haltung und Handlung anregen.
Dass Tara sich dem Ganzen in dieser Form gestellt hat, das ist natürlich richtig stark und bewundernswert, aber das muss man ja auch wollen und vor allem können, sagt Sibel.
Choose your battles sozusagen. Ja, weil alle verfügen ja auch über verschiedene Ressourcen oder eine andere Menge an Ressourcen sozusagen. Manche haben schon eine große Last auf den Schultern. Sie gehen nicht nur studieren, sondern auch haben noch zwei Jobs und dann noch ein Kind zu Hause oder irgendwie eine kranke Angehörige. Beste, was man dabei machen kann, wäre eben möglichst zu versuchen, sich selbst zu schützen, weil das ja auch verletzt. Zu sehen, dass deine politischen Belange und konkrete Diskriminierungserfahrungen von Menschen, die ja eigentlich solidarisch sein sollten, verletzt auf einer viel tieferen Ebene, weil man auch enttäuscht wird, weil man Besseres erwartet hätte. Genau, auf sich selbst zu achten, sich selbst irgendwie versuchen zu schützen, mit Menschen darüber sprechen, die das verstehen können und am Ende tatsächlich Banden bilden. Also solidarische Bündnisse schließen, weil die Menschen, die gibt es ja auch ganz oft. Die muss man halt nur finden. Wir haben heute große Möglichkeiten an Kommunikation und an Vernetzung. Es gibt ganz viele Hochschulgruppen von BIPOC oder queere Gruppen etc. pp. Also da Themen platzieren.
Sibel hat von solidarischen Bündnissen gesprochen. Da sind natürlich auch Männer willkommen. Wir können nämlich nie genug Verbündete haben. Ne? Warum wir die Gleichstellung der Geschlechter schneller erreichen können, wenn auch die Männer mitmachen, wie Männer gute Verbündete werden und welchen Einfluss gleichberechtigte Beziehungen auf die Lebenserwartung von Männern haben. Das schauen sich die KollegInnen vom Deutschlandfunk Nova Podcast eine Stunde lieber an in ihrer Folge Allyship, so werden Männer gute Verbündete für Frauen. Katharina, was?
Tiffany.
Ja, wie geht es dir?
Ja, also mein Kopf rattert, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also,
was rattert denn da so? Was waren so deine Aha-Momente, deine Takeaways?
Also meine Aha-Momente waren zum einen Tara, die ich wahnsinnig mutig finde, weil sie nicht, ich sag mal, zwei, dreimal aufsteht, sondern immer wieder, egal gegen wen und was sie kämpft, sie lässt sich nicht bremsen, so lange, dass sie irgendwann alleine zu Hause studiert, das finde ich schon Wahnsinn. Finde das System da hinten dran wahnsinnig. Man kann es kaum glauben, wie das irgendwie da so ignorant abgelaufen ist. Und dann zum einen aber auch, was sehr tief in mir rattert, ist, dass es einfach diese großen Wörter gibt, wie zum Beispiel Feminismus, an die man sich einfach ganz oft nicht rantraut. Ich mich ganz oft nicht rantraue, ja, obwohl ich schon sagen würde, ich teile diese Werte und wann ist man Feministin? Aber ja, ich möchte Gleichstellung. Also ja, ich bin Feministin, aber gleichzeitig merke, boah, das ist so tief. Mhm. Ich habe heute so viel gelernt, wo ich mir dann manchmal denke, ja, nur weil es ein großes Wort ist, heißt nicht immer, dass alles daran toll ist. Aber ich traue es mir gar nicht zu, es zu hinterfragen. Das habe ich auch gemerkt.
Ja, das macht absolut Sinn und ich kann das auch total nachvollziehen. So geht es mir auch mit ganz vielen Themen. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir neugierig bleiben und in Zeiten von Informationen im Überfluss, wenn es einem hilft, kann man ja auch online nachfragen. Weißt du, was ich meine? Wenn man Angst hat, persönlich in Gespräche zu gehen, das kann ich absolut nachvollziehen. Man hat immer Angst, jemandem auf die Füße zu treten. Aber in den meisten Fällen, und ich kann da zum Beispiel nur jetzt von mir persönlich sprechen, und da hat jeder eine andere Lebensrealität und andere Vorlieben. Ich persönlich bin immer offen für Gespräche, weil ich sehe dann vor mir einen Menschen, der lernen möchte, der verstehen möchte.
Genau, genau.
Und ich glaube, das ist das, worauf es auch ankommt, ja.
Also lieber zu fragen und auch vielleicht kritisch zu fragen, als gar nichts zu sagen.
Würde ich sagen. So lernen wir. Großes Danke an dieser Stelle an unsere Expertin dieser Folge, Sibel Schick. Und auch danke an Tara Truderung, die ihre Erfahrungen mit uns geteilt hat. Danke an dich, Katharina. Ich weiß, das war, hast du jetzt auch gerade gesagt, ist nicht einfach, dieses Thema. Ich hoffe, du gehst jetzt wirklich auch mit einem besseren Gefühl einfach auch
auf
hier
jeden
raus.
Fall. Danke dir, Tiffany, dass ich Teil davon sein durfte.
Ja, ich
und ich habe einiges mitgenommen und ich glaube, ich werde darüber auch noch ein bisschen nachdenken, auch wenn ich hier nicht mehr mit dir im Studio sitze.
Das freut mich. Ziel erreicht. Und abschließend möchte ich noch gerne ein paar Worte an euch richten, die ihr zuhört. Ich weiß, dass viele Menschen, vor allem heutzutage, Angst haben, das Falsche zu sagen. Dass sie sich unsicher fühlen, ob ihre Worte verletzen könnten. Aber genau hier beginnt Veränderung. Im Zuhören, im Lernen, im Anerkennen, dass unsere eigene Perspektive nie die einzige ist. Es geht nicht darum, irgendjemandem seine Kämpfe abzusprechen. Wir alle tragen unsere eigenen Herausforderungen mit uns. Aber echter Feminismus bedeutet, nicht nur die eigenen Ziele um jeden jeden Preis durchzusetzen, sondern auch nach links und rechts zu schauen. Wer wird übersehen? Wer wird ausgeschlossen? Wer muss für unsere Fortschritte zurückstecken? Feminismus, der nur für einige funktioniert, ist kein intersektionaler Feminismus und dementsprechend kein gerechter. Wenn wir wirklich für Gleichberechtigung kämpfen wollen, dann müssen wir bereit sein, Privilegien zu hinterfragen, Kritik anzunehmen und unsere Stimmen zu nutzen. Nicht, um andere zu übertönen, sondern mit ihm gemeinsam laut zu werden. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, es besser zu machen. Jeden Tag. Auf der Arbeit, an der Uni, zu Hause, wann immer es sich anbietet. Also lasst uns weiterreden, weiter zuhören und gemeinsam wachsen. In der Folgenbeschreibung, da habe ich euch ein paar Lese- und Streaming-Empfehlungen hinterlassen und die Quellen dieser Folgen. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen zu unserer Folge oder zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an tabularasa@sr.de oder einfach auf Instagram. Dort findet ihr uns unter tabularasa_podcast_sr. Und weitere Folgen von uns, die findet ihr wie immer in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Danke, Katharina, dass du da warst. Ciao.
Bis bald.
Tabula Rasa. Tabula Rasa. Weg, weg, weg mit Tabus.
Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.